Ich habe ja gehört, du kriegst ein Geschenk von Bennett. Oh, da musst du Angst haben.
Ja, danke. Ja, ich habe schon enorm Schiss, dass der ja einfach mir eine Box hat und mir die Box schenken möchte. Das ist
Was ist dem das zuzutrauen, ja?
ja, leider. Dem Kerl ist alles zuzutrauen.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Allianz Brisanz. Nach langer Auszeit haben wir uns jetzt endlich aus den Betten gequält, samstags morgens, um für euch da zu sein und eine neue Folge zu präsentieren. Und ich begrüße am anderen Ende den Ole.
Hallo, hier, hey, moin, moin, aus Budjading.
Das war Achim Reichel.
Ja, genau.
Der Klassiker.
Will ja, Länderspielpause.
Also,
nee, hör auf. Okay, singen, okay. Das lasse ich lieber.
Okay.
Das gibt's nur unter der Dusche.
Ja. Länderspielpause.
Länderspielpause, Podcastpause. Wir nehmen uns jetzt irgendwie immer vor, dass wir dann doch in der Länderspielpause was machen, aber wir schaffen es irgendwie nie, ne?
Ja, wir uns eint so ein bisschen auch so dieses, eine gewisse ab und zu mal Lethargie vielleicht. So, wir sind so von der gemütlichen Fraktion, ne?
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz nett ausgedrückt.
Ja, ich wollte das ja auch nett ausdrücken. Ja, ja, wir wollen uns ein bisschen kurz fassen, was den Rückblick angeht, weil das ja nun auch schon ewig her ist. Aber ein bisschen was wollen wir dazu sagen.
Ja, dann fangen wir mit dem HSV an. Wohlbemerkt, das Spiel habe ich sowohl bei Kicktipp als auch im Podcast mit 0-0 richtig getippt.
Ich meine, ich habe 1-1 getippt.
Ja.
Und ich weiß die aktuelle Tabelle gar nicht. Bin ich immer
die
noch,
ist auch unwichtig. Ist
bin, ich noch immer, bin ich noch immer Tabellenführer?
Ja. Achso, da, ja. Das juckt doch keine Sau. Das juckt doch keine Sau.
Ja, Moment. Wenn der HSV abkackt und ich trotzdem Erster werde, dann hab ich immer in meine Flasche Pernod, oder? Naja.
Platz 4 magst du doch so gerne, oder nicht?
Super, ja. Das Ding könntet ihr jetzt dieses Mal machen.
Nö, lass mal.
Also, ja, um es kurz zu machen. Mit einem Punkt in Heidenheim kann man leben, nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Es ist eigentlich schnell dahingesagt, weil es hätte in beide Richtungen ausgehen können. Es waren viele Lattentreffer dabei, Pfosten, Latte, Aluminium. Und ich glaube, Heidenheim hatte sogar zwei, wir einen. Es gab immer Phasen, wo dann mal der HSV ein bisschen mehr am Drücker war oder Heidenheim. Aber irgendwie am Ende so auch hatte ich so den Eindruck, da passiert jetzt auch nicht mehr irgendwie was. Und man hat sich so ein bisschen damit arrangiert. Und was fällt noch auf? Heuer Fernandes macht zurzeit einen guten Job. Das ist bei mir so hängen geblieben. Also im Tor, da haben wir offensichtlich momentan keine Baustelle. Wir haben ja auch jetzt Ersatz. Da muss man sich jetzt erstmal keine Gedanken machen. Und wenn ich die Bilanz in die Teamstatistik mir so angucke, die habe ich jetzt mal so hier aufgemacht, weil man muss ja auch ab und zu mit Daten, Fakten und Statistiken glänzen, das weißt du ja.
Ja,
16-16 Schüsse, 4-4 Torschüsse, Ballbesitz lag natürlich, das kennt man ja beim HSV, 67%, das zeichnet ja den Walter-Fußball aus. Passgenauigkeit sind wir auch ein bisschen besser. Also so tendenziell war der HSV etwas dominanter, aber wie gesagt, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, dann war es durchaus so, das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Aber wie gesagt, am Ende muss man mit diesem Punkt, ich glaube, das kann man auch leben und weiter geht's. So, das kann man eigentlich so zusammenfassen. Witzig sind noch die Eckbälle. 15-3 für Heidenheim. Aber ich kann mich erinnern, da war eine Phase dabei, da ging das richtig ab. ein Eckball nach dem anderen. Was soll ich sagen? Also, es geht jetzt heute weiter und ja.
Heidenheim. Ja, ich habe von dem Spiel tatsächlich nicht viel mitbekommen. Also, nee. ich habe die zweite Halbzeit tatsächlich geguckt, aber auf dem Sportplatz in Fiesewaden. Nebenbei habe ich dann noch das Spiel der dritten Herren von meiner Mannschaft mitgeguckt. Also die Lattentreffer, das war so das, was halt hängen geblieben ist. Ansonsten, ja, war das nicht großartig irgendwie, dass da was passiert ist, wo man sagt, ja.
Ja, war ganz ansehnlich für die Zuschauer, also für ein 0-0 war es ganz ansehnlich, aber wie gesagt, es ist kein Tor gefallen. Ergebnisse, wie Walter sagte ja, er ist mit der Punkteausbeute nicht ganz zufrieden. Insgesamt, das war aber auf insgesamt gesehen, glaube ich. Also ist ein hoher Aufwand, wenig Ertrag zurzeit. Das muss man natürlich irgendwie ändern. Man sollte heute dann möglichst einen Dreier schaffen, damit man auch mit etwas mehr Selbstbewusstsein in ein nicht ganz unbedeutendes, auch für unseren Podcast nicht ganz unbedeutendes Derby gehen kann. Ja, und das, ja, es gab so eine Phase 15 Minuten, da war es mal ein bisschen offensiv, ging es ein bisschen offensiver ab, aber ansonsten war es auch, es gab auch so eine Phase, so 20, 30 Minuten, das war irgendwie so eine Belauerung, würde ich sagen. Das war, da ist nicht viel passiert. Ja, aber
es hatte immer so solides 0-0.
Ja, hatte immer so Phasen, so, ne? Das ist mir aufgefallen, aber. Also ich war ganz froh, dass der HSV nicht in den letzten 10 Minuten, so wie typisch in Heidenheim, dann noch immer so dann dieses Drama erlebt und dann nochmal einen reinbekommt. Das wäre ja eigentlich typisch gewesen. Insofern, vielleicht hat man ja etwas dazugelernt. Das weiß es nicht. Keine Ahnung, was heute passiert, aber das ist ja auch ein Angstgegner. Aber da kommen wir ja später drauf. Ja. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, vielleicht können wir noch vom grandiosen Brustlöser sprechen.
Was? Beim HSV?
Nee, da war doch was mit dem Sieg und
ja, also,
euer neuer Star-Stürmer.
Ah, Leute, oh Mann, das ist mir schon wieder zu viel.
Ey. Ein bisschen necken muss ja wohl sein. Hier, so ein bisschen.
Ja, natürlich, keine Frage, aber das ist halt. Das ist, also wenn das ein Hamburger sagt, dann okay, dann weiß ich, was das bedeutet. Aber es gibt dann halt wirklich jetzt dann auch diese Werder-Bubble, diese, ja, ich bin Werder-Fan, weil, weiß ich auch nicht wirklich, aber ich bin Werder-Fan und ja. Die jubeln halt jetzt den Duxch hoch, als wäre es Miroslav Klose und der hätte schon die Torjägerkanone gewonnen oder Kugelblitz bei Yildirim.
Ach.
Ja, der Typ hat zwei Tore geschossen, das eine war vom Elfmeterpunkt, gut, das andere, das war schon ein ansehnliches Tor, das muss man ihm lassen und vielleicht hat er ja sogar noch ein drittes Tor geschossen, aber mittlerweile gibt es ja auch keine Hawkeye-Technik in der zweiten Liga, das war mir tatsächlich auch neu. Ja, Marvin Duxch, der hat das geschafft, was der HSV gegen Heidenheim nicht geschafft hat, nämlich Tore zu schießen. 3-0 gewinnt Werder, Doppelpack von Duxch, Rapp schießt in den 90. plus irgendwas noch den 3-0 ja, verdienten Sieg, sage ich jetzt mal. Das war relativ ungefährdet, das war souverän, aber als Bundesliga-Absteiger sollte man gegen einen Drittliga-Aufsteiger das auch eigentlich hinbekommen, dass ja. Werder das so souverän macht, dass das hätte ich gerne vorm Spiel schon so genommen, absolut. Ich bin ja dann doch eher immer noch dieser etwas pessimistischere Fan. Im Endeffekt, das Spiel hat dann Spaß gemacht. Dass Duxch dann auch gleich trifft, das ist, ja, das gehört irgendwie dann auch zu dieser Storyline. Für ihn freut's mich, für Werder freut's mich. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein One-Hit-Wonder ist, sondern dass das jetzt halt heute eventuell gegen Ingolstadt auch gleich direkt genauso weitergeht.
Ja, wieder ein Aufsteiger.
Ja, wieder ein Aufsteiger. Diesmal auswärts. Und ja, wir haben jetzt 2 Spiele zu 0 hintereinander, nachdem wir 4 Stück gegen Paderborn zu Hause gefangen haben. Vielleicht ist da ja auch irgendwie, jetzt kommt Pavlenka wohl wieder zurück ins Tor. Mal gucken, wie das heute dann um 13:30 aussieht. Die Personalie können wir auch noch nachher kurz besprechen, wie auch immer. Mhm. Ja, und ich bin gespannt. Das Spiel, wie gesagt, war relativ ungefährdet. Ich glaube, es gab beim Stand von 0-0 eine dicke Chance von Strelimamba. Dann kriegst du kurz vor Halbzeit diesen Elfmeter dazu geschrieben, den Handelfmeter. In der ersten Situation, also so aus dem Spiel heraus, hätte ich gesagt, okay, das ist irgendwie kein Elfmeter. dank dem VAR hat man dann doch noch deutlichere Bilder bekommen und dann war es auch klar, dann war es ein Elfmeter, hat Duxch souverän reingemacht, sollte man auch eigentlich verlangen von einem Stürmer seines Kalibers in der zweiten Liga. Mhm. Und ja, das 2-0 wurde dann überprüft, beziehungsweise er schoss das 2-0, das wurde überprüft, das war dieses kein Tor, sage ich jetzt mal. Das ist eine schwierige Geschichte, ob der Ball jetzt vollständig über die Linie war oder nicht. Wie gesagt, ohne Hawkeye ist das schwierig.
Das wusste ich auch noch nicht, dass es das da nicht gibt. Aber an die Situation kann ich mich erinnern, ja.
Ja, da wurde dann halt lange überprüft. Dann gab es ein schönes Doppelpassspiel zwischen Schmid und Duxch. Das war richtig schön rausgespielt. Und dann steht es auf einmal doch wieder 2-0 auf der Anzeigetafel. Und da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass es abseits war. Hauchdünn im Zweifel für den Angeklagten, würde ich sagen, war es dann kein Abseits, Duxch 2-0 und dann hat Werder das souverän runtergespielt. Füllkrug kommt dann nochmal in der 90. Minute vorm Tor, will den dann ins lange Eck schlänzen, Kolke kommt da ran, wo ich sagen muss, Kolke hat echt ein, zwei Dinger gehalten, wo man sagen muss, wow, das ist schon nicht schlecht. Ein schlechter Torhüter hätte den durchgelassen, sage ich jetzt mal. Ja, den kann er dann noch zur Seite abwehren. Rapp ist mitgelaufen, macht das 3-0, dann war auch schon das Spiel vorbei. Ja, und das war es dann auch schon mit dem SVW tatsächlich gegen Rostock. Hat Spaß gemacht, tat mal gut, es war wieder ein Heimsieg. Ich glaube, das war der erste Heimsieg nach dem 2-1 gegen Frankfurt im Februar. Also das wurde Zeit, das war jetzt vielleicht dieser Knotenlöser. Ich bin gespannt, man muss es halt heute gegen Ingolstadt besser machen, ne? Also noch besser machen im Idealfall.
Ja, das ist das Schöne in der zweiten Liga. Man gewinnt tatsächlich auch mal ein Spiel zwischendurch. So, das kennt man gar nicht mehr. Ja, es ist wirklich so, ne? Aber.
Ja, dann machen wir gleich direkt weiter. Werder spielt jetzt dann schon in 3 Stunden tatsächlich.
Ich freue mich schon. Ich gucke mir das auch an.
Uiuiui. Ja, bis jetzt hat das nicht immer unbedingt Glück gebracht, wenn du.
Was? Nein, ich weiß nicht, welches Spiel sonst auch läuft, dann würde ich nämlich vielleicht auch sogar die Konferenz anschmeißen.
Ja, das mach mal.
Ich
kann Pauli in Karlsruhe spielen. Okay. Das ist ja auch ganz interessant. Ja, nee, wir sind in Ingolstadt im Audi-Park zu Gast. Anthony Jung trifft auf seinen ehemaligen Verein. Ja, was willst du da großartig zu sagen? Aufsteiger gegen Absteiger. Werder jetzt mit 4 Punkten aus den letzten 2 Spielen, dazu keine Gegentore kassiert, Serie ausbauen. Zu Ingolstadt kann ich tatsächlich nichts sagen. Ich habe mir die ein bisschen stärker vorgestellt tatsächlich. Also das ist so für mich bis jetzt so ein bisschen die Enttäuschung der Saison. Die haben erst 1 Punkt geholt zu Hause. Also ja. Auch zu Hause nicht unbedingt die Macht. Stehen auf Tabellenplatz 16, 4 Tore erst geschossen, 11 schon kassiert. Also vielleicht fallen mal wieder 2+ Tore im ganzen Spiel. Also ich schätze, das könnte ein schönes Fußballspiel werden. Ob das jetzt für Werder schön wird oder für Ingolstadt, das sei jetzt mal dahingestellt. Ingolstadt hat übrigens gegen Sandhausen gespielt, vorletztes Wochenende haben sie 2-0 gewonnen.
Ja.
Also da geht es wohl auch so ein bisschen bergauf vielleicht. Man hat die ersten 3 Spiele verloren mit 3-0, 1-2 und 6-1 tatsächlich. Dann gab es 0-0 gegen Nürnberg und dann halt den Sieg gegen Sandhausen. Also die Formkurve geht leicht nach oben. Wer das Formkurve geht, allerdings auch eher schon etwas steiler nach oben. Wir haben den deutlich besseren Kader. Ich weiß jetzt nicht, also hier jetzt irgendwie von, ich wünsche mir, dass man mindestens einen Punkt holt, zu reden, ist schon dann nicht mehr Pessimismus, nee, sondern fast Blasphemie.
Ich wollte gerade sagen, also.
Also da müssen 3 Punkte her, das muss gefordert sein, alles andere ist schon irgendwo dann irgendwie eine Enttäuschung. Ich sehe auch, die haben richtig Verletzungsprobleme, also Kutschke fällt wohl aus, Justin Butler, ein Jugendspieler, ist verletzt, Susek, Elver sind verletzt, Gauss ist verletzt, Marc Stendera, ja gut, das wundert keinen, Ben Baller ist verletzt, Marx verletzt, Kurzweg verletzt, Kotzke ist verletzt. Also
Kotzke. Als eine,
ja. Jonathan Kotzke.
Ja.
Ja, zu null gewinnen bitte. 3 Punkte holen, 11 Punkte und wir ein bisschen jetzt mal anfangen nach oben zu schielen schon. Und dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht in Ingolstadt. Was sagst du zu dem Spiel?
Mein Tipp, 3-1 Werder. Ich glaube, das wird eine relativ ungefährliche Nummer. Also es spricht ja wirklich alles dafür. Es kann natürlich immer wieder eine Gefahr sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ja, gerade jetzt auch zum Zeitpunkt der Saison, jetzt hat man Rostock geschlagen. Ich denke, das werden die schon wuppen. Und
ja,
die wollen es ja auch, weil dann, die wollen ja auch mit einer guten Serie dann in das Derby gehen. Und das bringt dann ja auch nochmal Aufschwung. Und dazu kommen wir ja noch. Ich ahne da schon einiges wieder. Aus HSV-Sicht kenne ich das ja alles. Aber nee, wie gesagt, 3-1, denke ich. Ich glaube, die gehen 2-0 in Führung. Dann kommt vielleicht einmal so ein Dömeltor von Ingolstadt und dann machen sie es irgendwie am Ende dann doch. Bringen sie es nach Hause. So, ja, das ist mein Tipp.
Alles andere, wie gesagt, wäre halt auch, also wenn man jetzt hier davon überzeugt wäre, da geht gar nichts, dann ich glaube, weiß ich auch nicht. Also natürlich, wie du selber sagst, ist es jetzt so dieses schon fast David gegen Goliath-Gefühl irgendwie zwischen den beiden, Ingolstadt und Werder. Aber das kennt man ja auch aus dem Pokal, ne? Auf einmal spielt der vermeintlich schlechtere Gegner dann das Spiel seines Lebens und auf einmal funktioniert das. Aber ich denke mal, man hat jetzt den Kader seit 11 Tagen zusammen. Man hat, was man lesen konnte, gut trainieren können. Und ich weiß nicht, was da jetzt großartig versprechen sollte, dass Werder da verliert. Also, wenn Werder verliert, dann gut, es würde auch irgendwie passen. Ja, das wäre halt Werder. Man hat es geschafft, sich jetzt positiv aufzubäumen vor dem Derby. Dann fehlt nochmal so eine kleine Serie zu starten und dann kackt man doch nochmal einmal richtig schön rein. Aber fangen wir mal an, etwas positiver zu denken. Und
ich kann dir auch sagen, ich habe eine Rückmeldung bekommen vor nicht allzu langer Zeit und da zu unserem Podcast. Und da sagte jemand, und das war auch alles sehr positiv. Und dann sagte er, ja, das war übrigens ein Werder-Fan, er sagte, Ole ist manchmal ein bisschen zu negativ.
Ja,
also, jetzt bist du mal positiv.
Ja, so langsam kann man damit anfangen. Ich bin gespannt. Ich frage mich halt, wie das jetzt funktioniert mit dem neuen Rechtsverteidiger. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, wenn wir den Ausblick auch vom HSV fertig haben. Und wie die Torwartpersonalie aussieht. Man muss jetzt anfangen, positiv zu denken. Die Transferphase ist vorbei, die Aufsichtsratwahlen sind vorbei. Stimmt, das müssten wir auch eigentlich noch thematisieren irgendwie.
Das war ja bei euch.
Ja, das war bei Werder, genau. Und ich sag, zu null wäre schön, einfach so für das Gefühl, für die Abwehr, für den Torwart. Ich bin jetzt optimistisch und sage 3-0 für Werder.
Ja, da sind wir ja nicht weit auseinander.
So, jetzt kommt's. Dein Lieblingsgegner.
Ja.
Für den HSV.
Ich sag nur letztes
Mal. Aus Baden-Württemberg.
Ja, aus der Kurpfalz, habe ich mal gelesen. Kurpfalz.
Die lieben Sandhäuser. Um
SV. Ja, ich glaube, er kann wieder spielen. Aber dass man in Hamburg beim HSV dass man schon quasi Angst hat vor Dennis Diekmeier, das sagt schon einiges aus. Ne? Aber das
ich sehe gerade, wen die geholt haben noch. Die haben Charles Benchoff geholt, den alten
Ich gucke auch gerade so, wen die haben. Pascal Teströt oder Trot?
Teströt.
Keita Ruel haben die. Ne? Esswein haben die. Das sind ja schon Namen. Also das sind ja durchaus. Und den Bruder von David Kinsombi, Christian Kinsombi, haben die auch. Ja. Das ist ja schon mal wieder Conte, Christian, steht hier.
Jo, genau. Sebo Suuko.
Ja, es sind ja durchaus Namen dabei, also bekannte Namen. Und
ich finde den Torwart auch interessant. Patrick Drewes, den haben sie aus Bochum geholt. Der hat ja, wenn Reimann dann mal verletzt war, hat der auch immer einen relativ guten Job gemacht sogar. Also,
stimmt. Ich erinnere mich, ja. Mhm. Ja, das ist mal wieder so eine Partie, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat, so, weil man schon wieder denkt, das ist ja wieder so eine Fettnäpfchen-Partie. Zu Hause 20:30 Flutlicht am Samstagabend und dann kommt der SV Sandhausen. Warum das das Topspiel des Spieltags ist, weiß ich nicht.
Ja gut, das verstehe
keine
ich
auch Ahnung. Tatsächlich nicht. Der HSV hat ja permanent irgendwie Abendspiele jetzt und ich meine, ich habe da nichts gegen, ich mag das ja, aber trotzdem, also warum?
Ja, das Feeling ist schon geil, wenn du dann so das Flutlicht hast. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Hannover gegen St. Pauli ist jetzt um 13:30.
Ja, das wäre doch eigentlich.
Ne? Ja. Wenn ich dann sehe, Paderborn-Schalke ist jetzt auch nicht gerade unattraktiv.
Ja, das wäre eher so. Aber wir bringen halt Quote, ne? Das darf man nicht vergessen.
Also, ja, gut.
Da sind wir tatsächlich ganz vorne dabei. Also, das kann man dem HSV 1 kann man dem nicht vorwerfen. Das ist ja immer Unterhaltungswert da, ne? Und dieses Dramamäßige. Wird eine unangenehme Partie, bin ich ziemlich sicher. Man steht ja jetzt
auch schon die Knie beim
HSV. Man steht ja unter Zugzwang so ein bisschen. Man muss ja mal irgendwie mal einen Dreier schaffen. Das hat man am ersten Spieltag noch geschafft gegen Schalke. Wundert mich irgendwie auch nicht, weil das war so eine Partie, da hat ja fast jeder mit einem Schalker-Sieg gerechnet. So, und da kam der HSV so ein bisschen aus der Ebene Perspektive des Davids. Und nicht des Goliaths sozusagen, wie es ja sonst war. Also das war aber, kann man ja so auch nicht sagen, also vom Kader.
War das jetzt auch eine Anspielung aus Jonas David?
Ja, der hat ja jetzt Konkurrenz bekommen. Hab ich, aber der wird wahrscheinlich heute noch nicht spielen. Kommen wir nachher beim Deadline-Day-Segment nochmal drauf zurück. Ich glaube, das wird tatsächlich unangenehm, das ganze Spiel. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr zäh. Und wenn man dann doch die Lehren aus den letzten Jahren gezogen hat und ja, schwierig. Also ich habe ein 2-1 getippt, aber es wird sehr zäh, glaube ich. Also 2-1 für HSV, aber dass sie sich da jetzt freischießen und da völlig frei aufspielen, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre mal schön, aber ich glaube es nicht. Ja, die Erinnerungen sind da. 1:5 am letzten Spieltag unter Hacking noch, ne? Das war ja, also wirklich, das war ja, glaube ich, der Tiefpunkt aller Tiefpunkte.
Obwohl bemerkt auch Dennis Diekmeyers erstes Profitor.
Ne? Ja, ja, ja. Das kam alles, da kam wirklich alles zusammen. Und dann auch noch so dieser Moment, wo Hand ja, glaube ich, noch einen Elfmeter reingedonnert hat, so richtig mit Wucht. Einer der besten Elfmeter der letzten 20 Jahre beim HSV oder 30, wo man dachte, okay, jetzt noch ein Tor und wir haben eine Relegation gegen Werder. Und danach ist das ganze System völlig kollabiert, komischerweise, wo man dachte, jetzt können sie es ja schaffen. So, ne? Und das war so richtig nochmal so ein Faustschlag gegen alle Gefühle, die man so hat. Und dann letzte Saison nochmal ein Tiefpunkt, dieses ominöse, du erinnerst dich vielleicht, es war eine. Der HSV musste aussetzen, weil Sandhausen in Quarantäne war.
Ja, ja, ja.
14 Tage, glaube ich. Man hatte 14 Tage Zeit, Tune, das nehme ich ihm auch heute noch übel, 14 Tage Zeit, in einer Situation, wo der HSV noch locker alles hätte erreichen können, 14 Tage Zeit, sich auf die Partie in Sandhausen vorzubereiten. Sandhausen kam da, glaube ich, hatte zwei Trainingseinheiten, oder eine oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr. So, das war, glaube ich, ein Donnerstag. Und ja, da hat man, glaube ich, eins der schlechtesten Spiele auch der letzten Jahre hingelegt und völlig versagt in dem Spiel und taktisch auch total, ja, ein totales Durcheinander und dann irgendwie 2-1 verloren, glaube ich. Die haben schon 2-0 geführt, hätten auch höher führen können. Und dann hat am Ende, glaube ich, Winzheimer nochmal einen reingesetzt, aber das war also wirklich ganz schlimm. Und da wusste man dann auch, das war es jetzt eigentlich. Da hätte man schon Horst installieren können, aber hat es nicht getan. Den hat man dann ja für die letzten drei Partien nochmal gebracht, aber das hätte man wahrscheinlich nach dem Spiel machen sollen. Insofern, ja. Ich kann mich aber auch erinnern, wir haben auch einmal im Hinspiel, glaube ich, 4-0 gewonnen. War das 4-0? Weiß ich nicht. Terodde hat da auf jeden Fall dreimal genetzt oder sowas. Der ist jetzt nicht mehr da, aber es würde schon gehen, aber ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Sandhausen, das ruft bei mir eher so, oh, so ein, ja, das ist so.
posttraumatische Flashbacks.
Keine Ahnung, das ist, ja, was negativ, ich assoziiere da irgendwie negative, vor allen Dingen negative Erinnerungen. Und ja, mal sehen, ob man es heute irgendwie gewuppt kriegt. Ich sag 2-1, knapp. Ist auch ein bisschen Hoffnung dabei, aber wundern würde mich auch nicht, wenn sie es wieder vergeigen und dann Werder gewinnt 4-0 heute und wir vergeigen und dann kommt das Derby und alles ist wie immer, wie man das so die letzten 30 Jahre kennt.
Also tatsächlich habe ich bei Kicktipp, ich habe gerade nochmal vorsichtshalber geguckt, aber ich meinte mich daran schon so erinnern zu können, auch den 2-1-Tipp abgegeben, also ein knappes Spiel, denke ich, wird das. Vielleicht auch ein 1-0 oder ein torreiches Spiel. Ich kann es schlecht einschätzen tatsächlich, weil ich so mit Sandhausen meine Probleme habe tatsächlich. Also es ist jetzt nicht jemand, wo ich sage, oh geil, Sandhausen spielt, das gucke ich mir jetzt an. Sondern, ach, Sandhausen spielt, das Spiel brauche ich mir schon mal nicht angucken.
Ist ja auch ein bisschen Wundertüte, so wenn man die Ergebnisse anguckt. Ne? Die haben so mal gewonnen und aber irgendwie auch irgendwie einmal auf den Sack gekriegt.
Keine richtige Konstanz ist da irgendwie drin. Und ich denke mal, der HSV wird das schon schaffen. Ich berufe mich jetzt auf meine Sicherheit dessen, dass ich halt vor 2 Wochen das 0-0 schon richtig vorausgesagt habe und bin mir ziemlich sicher, der HSV gewinnt auch 2-1 heute.
Ja, nehme ich wohl. Aber kann ich mit leben, da hat man zumindest 3 Punkte und ja, ist ein bisschen entspannter.
Du hast ja schon angesprochen, dass der Herr Jonas David Konkurrenz bekommen hat aus Kroatien. Habt ihr nämlich was am letzten Tag noch ausgeliehen? Ja, ausgeliehen, glaube ich. Ne?
Also, wir müssen jetzt zur Fanfare, Deadline Day Special.
Ja, okay, warte, wir ziehen uns eben gelb an.
Ja, ich habe sogar ein bisschen was Gelbes an.
Nee, ich habe heute mein FC Kopenhagen-Trikot an.
Ich habe mein Genghis Khan-Fan-T-Shirt an.
Okay, gut. Rot-Bell hast du gewonnen.
Vuskovic, Mario, kanntest du den Spieler?
Tatsächlich nein.
Ich auch nicht.
Aber der Marktwert und das Alter lässt ja schon irgendwie darauf schließen, dass, beziehungsweise der geschätzte Marktwert lässt ja darauf schließen, dass das ein ziemlich talentiert veranlagter Spieler sein muss.
Ja, das ist ja auch das Konzept, dass man jetzt keine erfahrenen Spieler mehr verpflichtet. Ich habe dazu ein bisschen meine Meinung zu. Ich habe es ja auch schon öfter auch in früheren Sendungen gesagt. Ich finde ja, es muss immer ein Gleichgewicht da sein. Das finde ich auch ein bisschen zu aktionistisch, jetzt zu sagen, es darf jetzt nur noch bis zu einem bestimmten Alter verpflichtet werden. Ich weiß, bei Twitter geht es ja nur darum. Da gibt es ja auch immer nur diese Schwarz-Weiß-Denke. Da bin ich irgendwie nicht dabei. Ich denke, es geht um Qualität. Es geht darum, passt der in die Mannschaft, der Spieler? Macht es Sinn? Bringt der das Team voran? Ich sage ja mal so, ein Terodde, den hätte man noch halten können, wenn man die Quote an sich anguckt, wie er jetzt wieder netzt. Und der ist auch kurz vor der Rente. Also den hätte man jetzt auch noch mal gebrauchen können, bin ich mir jetzt relativ sicher.
Das ja, klar.
Sieht man ja. Und Glatzel, ich will jetzt Glatzel nach ein paar Spielen auch noch nicht verteufeln. Also der hängt sich rein, aber der hat eben noch nicht die Quote, kann ja noch kommen. Aber also insofern... So sehe ich das immer so ein bisschen differenzierter und nicht immer gleich. Das muss aber jetzt ein Jungspieler sein. Gut, man hat sich ja für diesen Weg komplett jetzt irgendwie offensichtlich entschieden. Von Hajduk Split kommt er, Leihgebühr. Ich glaube, er hat eine Kaufoption, 2 Jahre bleibt er, mit Kaufoption. Das finde ich ein sinnvolles Geschäft, wenn die Meriten oder wenn das, was man sich von ihm erhofft, wenn das dann auch eintrifft, wenn nicht, hat man nachher ein Problem. Also insofern, aber er ist entwicklungsfähig und offensichtlich hat er Potenzial. Dort kann ich begrüßen. Ein bisschen anders sieht es aus bei der zweiten Verpflichtung im zentralen Mittelfeld. Ach so, man muss noch sagen, Leistner ist natürlich gegangen. Insofern holt man dann einen Innenverteidiger und ich glaube, ist ein bisschen variabler. Halte ich das auch für sinnvoll. Also nach Leistners Abgang wurde es doch ein bisschen dünn in der Innenverteidigung, insofern macht das da auch noch Sinn. Dass man dann noch irgendwas Kreatives im Mittelfeld braucht, das war klar. Außen haben wir irgendwie nichts dazu gekriegt. Das wunderte mich doch ein bisschen. weil man dann ja immer noch so diese Kittel- und Jatta-Zange hat, die man jetzt auch schon Jahre hat. Da würde ich mir auch mal wünschen, dass da noch mal ein bisschen mehr Variabilität entsteht. Jetzt hat man Tommy Doyle noch verpflichtet von Man City aus der Jugend. Das ist allerdings eine Leihe, die gilt nur ein Jahr ohne Kaufoption. Mhm. Das muss dann eben ein Jungspieler mit 19 Jahren sein, der sofort hilft, meiner Meinung nach. Sonst macht das Geschäft keinen Sinn. Also offensichtlich hat er wohl großes Potenzial und in der ersten Trainingseinheit war das wohl auch schon ganz gut. Mhm. Aber wie gesagt, das muss eigentlich eine Soforthilfe sein, eine Soforthilfe mit 19 Jahren. Ist schon gewagt, sage ich mal. Ne? Aber ich bin gespannt. Beide werden wohl heute noch nicht im Team stehen, habe ich gelesen. Aber vielleicht ja dann nächste Woche gegen Werder, kann sein, ich weiß es nicht, wird man die Trainingswoche abwarten müssen. Insofern, ja, also ich habe da so ein bisschen, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also das ist rein von den Transfererlösen sieht das gut, ganz gut aus, hat man ganz gut gewirtschaftet. Wenn ich mir das so angucke, Einnahmen- und Ausgabenseite, ist das momentan eine Transferbilanz von knapp 5 Millionen. Das sieht ganz gut aus, aber man sieht eben auch, da, also Geld finanziell, da ist eben, da sind keine großen Sprünge möglich. Ne? Und es ist eben der Jugendwahn ausgebrochen beim HSV. Man hat noch ein paar Leihen, also man ist noch David Bates losgeworden, das hat mich noch gewundert. Ich glaube, der ist er nicht nach Schottland wieder gegangen?
Keine Ahnung.
Bin ich ganz ehrlich. Den Ahnung. Hat man ja in die U21 abgeschoben. Aber du kannst dich noch an David Bates erinnern, ja?
Ja, an den. Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch so ein vielversprechendes Talent, was man dann für eine Innenverteidigung geholt hat. Ich hoffe, dass es jetzt bei eurem Kroaten nicht ein ähnliches Modell wird. Ja. Aber bei David Bates habt ihr auch, glaube ich, sogar relativ tief in die Tasche gegriffen für den Spieler.
Hatte eine sehr gute Partie gegen St. Pauli, beim 4:0 stand er auf dem Platz, da kann ich mich erinnern. Aber hat man sich auch mehr von versprochen. Amici ist auch nochmal wieder verliehen worden, glaube ich. Ja, ist auch nicht mehr da. Wie heißt der noch? Heil?
Heil heißt er noch. Jo, Heil.
Heil ist auch weg, auch verliehen. Und Opoku ist auch verliehen. Und Opoku ist ja offensichtlich irgendwie so eine Nummer, da wird man ja nicht so richtig schlau draus. Der war ja auch in Regensburg und konnte sich da auch nicht so richtig durchsetzen. Hat wohl Talent, aber irgendwie
so richtig. War auch schon nach Rostock verliehen, konnte sich da auch nicht so richtig durchsetzen, ne?
Hat da manchmal wirklich sensationelle Spiele zwischendurch gehabt und auch Tore geschossen. Und auch, ich kann mich nur so ein Hackentor erinnern, total gut. Aber so richtig durchsetzen kann er sich irgendwie nicht. Jetzt ist er nochmal verliehen. Aber dass das irgendwie kein Ding für die Zukunft ist, das lässt sich jetzt schon so ein bisschen hindeuten. Ne? Ja, verloren hat man natürlich das Wichtigste, was am meisten Geld gebracht hat, war Onana, 7 Millionen nach Lille. Da habe ich schon mal was zu gesagt. Also Onana wurde auch ein bisschen meiner Meinung nach überbewertet. Der hat auch sicherlich großes Potenzial mit 19 Jahren, aber wenn man das Saisonfazit nimmt, letzte Saison war das auch nicht immer so richtig gut. Der hatte seine Momente und seine guten Spieler. Also es wäre ein der hätte Entwicklungspotenzial, der hätte meiner Meinung nach auch durchaus noch ein zweites Jahr in Hamburg, hätte ihm wahrscheinlich gut getan. Gut, jetzt ist er weg, jetzt hat man die Kohle. Ne? Dann sind wir ja gut dabei, Fürth zu unterstützen mit Duciak und mit Gideon Jung. Da schieben wir ja fast alles hin. Bin mal gespannt. Und Adrian Fein ist ja auch da, wie die da so mit diesen Spielern die Klasse halten wollen.
Ja, man denke an Khaled Naray aus Hamburg raus.
Oh ja, jetzt, ne? Khaled ist weg. In Düsseldorf trumpft er gerade gut auf. Finde ich, gönne ich ihm auch. Ist ein sympathischer Spieler. Ja, ich mochte den immer sehr. Aber wie gesagt, das ist immer so, er hat immer eine hervorragende Hinrunde gespielt und dann auch abgetaucht. Ne? So, das bin mal gespannt, ob er das in Düsseldorf ein bisschen langfristiger auf den Platz bringen kann. Ja, Jalsula weg. Ja, der hat dann gleich in Darmstadt dann schon auch in Hamburg in der Partie natürlich gleich Gas gegeben. Ist auch wieder so ein bisschen typisch. Und das ist so ein bisschen so die Bilanz. Aaron Hunt hat immer noch keinen Verein. Er denkt, glaube ich, habe ich gestern gelesen darüber nach, in der Regionalliga vielleicht nochmal zu spielen oder übers Karriereende. Ich würde ihm raten, Karriereende.
Auch soll er doch nochmal in der Regionalliga beim Goslarer SC ein bisschen rumkicken.
Stimmt, ja.
Wenn die überhaupt noch in der Regionalliga sind.
Genau, da haben wir alte Erinnerungen, ne? Hohe Geist, ja. Harz, ne? Und
ja.
Griechen, ja, das war. Ja. Naja, und dann haben wir noch, wen haben wir da noch? Ja, also das war, ich glaube, das war's eigentlich. Also die anderen haben wir eigentlich schon alle erwähnt, schon in unseren Partiebesprechungen, also Suhorn und so weiter. Der ist natürlich schon jemand, wo man so ein bisschen. Der ist kein offizieller Zugang, der kam aus der Jugend, aber das sind so für mich so die Spieler, auf die man so ein bisschen den Fokus richten sollte. Also der hat wirklich Potenzial, also da glaube ich, da geht einiges. Ne?
Der Suhon hat ja jetzt auch irgendwie bei der finnischen U20,
ja.
Hat er wohl seinen Gegenspieler richtig schön genatzt. Ja. Den kleinen Clip habe ich bei Twitter gesehen.
Ja.
Ja, kam dann aber trotzdem leider nicht zum Torerfolg. Aber
der hat was, der gefiel mir gut. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, also bei zwei ist immer noch Mikkel Kaufmann, der irgendwie noch gar nicht so eine große Rolle spielt. Der kam aus Kopenhagen, aber irgendwie, der wird, wenn dann, immer nur für 5 Minuten noch reingeworfen. Ja, und Ludovic Reis, ne, so der große Spieler von Barcelona, der war bei Osnabrück, Osnabrück abgestiegen ist. Hat eine gute Partie gespielt, war das gegen Dresden oder ich glaube ja, und danach so auch so ein bisschen abgetaucht, so, und der also da ist auch für mich so ein Spieler, der hat unheimliches Potenzial, aber ja, der muss das auch erst noch, der braucht auch noch Zeit, das Wort Geduld ist ja ganz wichtig beim HSV, wir müssen ja Geduld haben, darauf könnte ich vielleicht nochmal kommen, ich finde das so witzig, ne, also das würde ja bedeuten, wir hatten die letzten Jahre die Fans oder so keine Geduld aufgebracht, also ich bringe Geduld seit 2000, ich weiß nicht was, 10 oder 11 auf, so, da müssen wir uns das alles angucken, und jedes Jahr wird eigentlich gesagt, Geduld und so, Geduld und Geduld, also irgendwann ist für mich auch der Punkt da, jetzt muss der HSV auch mal irgendwann mal abliefern, so, deswegen ich denke da immer so leistungs- und ergebnisorientiert. Also man kann nicht immer Jahr für Jahr sagen, ihr müsst jetzt mal Geduld haben. Jetzt muss man halt mal mit jungen Spielern irgendwie mal abliefern. So, man hat sich dafür dieses Konzept entschieden. Und wenn das auch wieder nicht funktioniert, dann muss man sich mal Gedanken um die sportliche Führung vielleicht machen.
So, ich habe mal eine kleine Frage, die ich dazwischen werfen möchte.
Ja.
Mir ist was in der Kaderstruktur der eurer U21, also der zweiten Mannschaft, aufgefallen. Und zwar hattet ihr letztes Jahr 3 junge finnische Spieler bei euch im Kader. Das war einmal Anssi Suhonen, der schon irgendwie da auch gespielt hat. Dann war das Bennett, schöne Grüße. Tobias Allen, Diego Fagerström. Erkläre ich dir, wenn wir fertig sind hier mit dem Podcast, wieso ich jetzt Bennett damit auch gegrüßt habe. Und dann habt ihr jetzt immer noch Juhu Kilo bei euch aus der Jugend hochgezogen, sage ich jetzt mal, aus der U19, in der zweiten Mannschaft. Habt ihr irgendwie einen finnischen Scout oder habt ihr ein Jugendzentrum in Finnland aufgebaut? Ich sehe gerade, Jesse Kilo spielt bei euch noch in der U19, das ist der Bruder wahrscheinlich von Juhu. Wie kommt das zustande? Das ist ja schon ein Land, was nicht unbedingt für grandiosen Jugendfußball steht. Finnland.
Ja, vielleicht hat Pohjanpalo, so wird er ausgesprochen, seine Kontakte spielen lassen. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist, ob das jetzt Zufall ist oder ob man tatsächlich da einen Scout hat, der besonders den skandinavischen Markt beobachtet und ganz besonders Finnland. Vielleicht haben die finnischen Spieler einfach Mentalität. Ich meine, das haben sie durchaus, wenn man Pohjanpalo so anguckt, aber
ja.
Keine Ahnung, das kann ich dir nicht beantworten. Aber das fällt definitiv, ist dir gut aufgefallen, ja. Das stimmt, ja. Das, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das auch versucht, gerade nochmal so hier im Netz, aber da finde ich auch nicht zu, irgendwie Scout oder so. Also hier steht zwar, dass viele Talente zum HSV wechseln aus Finnland, aber doch, es gibt eine Kooperation mit dem finnischen Club. Oh, jetzt geht's los, pass auf, jetzt muss ich finnisch. Kepiläinen Palo. Kaplan Palo. Da gibt es wohl eine Kooperation mit dem finnischen Club. Jetzt, da sind wir doch einen Schritt weiter. Wie gut, dass man am Rechner sitzt.
Oh Gott, ich sehe gerade, ich bin gerade mal bei Transfermarkt.de auf deren U19 gegangen. Und sehe, Verini Merilainen ist diese Saison zum FC Kiffen 08 gewechselt.
Oh, heute haben wir es aber mit den Namen, ne? Kiffen, Kotzen und Süßströmming. Und Süßströmming, oder was ist das?
Ja. Oh Mann. Siehst du, haben wir den kurzen finnischen Exkurs dann auch noch eben gehabt.
Ja.
Ja. Deadline Day, ja. Sonst irgendwas beim HSV. Dein Fazit.
Ja, mein Fazit habe ich ja schon also man hat sich für den eindeutig für den Weg günstig, entwicklungsfähig entschieden. Man verzichtet komplett auf Erfahrene. Irgendwie, man hätte ja auch so, das ist ja immer so ein bisschen am Deadline Day, auch Spieler aus der ersten Liga, die so auf der Bank landen und unzufrieden sind, da hätte man ja auch nochmal zuschlagen können.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Da kommen wir gleich zu. Für die Außen irgendwie nichts gemacht. Es ist schon gewagt. Ich meine, Uwe Seeler macht sich Sorgen um den HSV, den Spruch kennen wir auch seit 50 Jahren. Jetzt macht er sich Sorgen und sagt und fordert eigentlich, dass wir Wintertransfers brauchen. Jetzt schon, ne? Also nach dem, was jetzt sozusagen in dieser Transferperiode noch passiert ist und am Deadline Day, ist er offensichtlich unzufrieden mit. Und das ist auch so ein bisschen. Es gibt dann so wirklich zwei Lager, so viele bei Twitter, die Geduld predigen. Ich finde das auch legitim, kann man ja auch machen. Wie gesagt, ich habe dazu schon was gesagt. Ich finde, wir predigen eigentlich zu lange schon Geduld. Ich finde, es ist jetzt auch an der Zeit, einfach mal abzuliefern. Ich meine, was müssen wir schon Jahr für Jahr eigentlich immer alles ertragen? Also, aber man kann natürlich diesen Weg einschlagen. Vielleicht funktioniert es auch. Vielleicht braucht das jetzt auch erstmal noch, ich weiß nicht, wie viele Spiele, und man wird erstmal noch ein paar Niederlagen einfahren. Und dann trägt es am Ende doch noch Früchte. Kann sein, aber es ist gewagt, also dieser Weg. Also ich hätte mir schon ein bisschen mehr Ausgewogenheit gewünscht, ein bisschen mehr, dass man, wie gesagt, auch noch einen Außenspieler verpflichtet, dass man vielleicht auch noch was Erfahrenes ins Team holt. Ich finde, Erfahrung, es tut immer gut. Die jungen Spieler profitieren davon. Jetzt hat man, glaube ich, Glatzel als Säule dann, als einzige Säule noch, der 27 ist, ne? Also, und ja, Tom Mickel, ne? Aber Tom Mickel spielt eben keine Rolle mehr, so. Der spielt nur für die Teamchemie eine Rolle. Mhm. Aber da sieht man eben, dass diese Spieler schon wichtig sind, ne? Und, vielleicht ist es auch so, dass man sehr viel auf Ricardo Moniz als Taktiktrainer und Horst Rubesch setzt, so dass die da ordentlich mit wuseln. Ich weiß es nicht, inwiefern Walter das auch zulässt, aber die scheinen ja so einen ganz guten Draht alle miteinander zu haben. Also vielleicht will man das darüber kompensieren. Insofern, ich hab auch meine Zweifel und ich habe auch Skepsis, wenn ich mir das so angucke. Auch mit Doyle ist es gewagt. Junger Spieler mit 19, ein Jahr da, ohne Kaufoption, der muss funktionieren. Und das sind Wagnisse, die man eingeht. So ist mein Fazit. Ja. Mhm.
Ja. Ja, dann haben wir den HSV ja jetzt abgehakt. Und
ich kann mich zurück
von der Elbe an die Weser. Oder was meinst du?
Von einem schönen Fluss.
An einen noch schöneren Fluss.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Von der Alster an die Schlachte.
Von Holsten zu Becks.
Ja, um einen guten Freund von mir zu zitieren, Holsten knallt am meisten.
Am Holsten?
Ja, nee, das. Wenn du ein paar mehr Holsten hast, dann glaubst du, dass das der richtige Spruch ist.
Ah, okay. Ja, ich weiß schon, in welche Richtung du wieder
bist. Ja, ja.
Aber wir bleiben beim Thema Fußball.
Wir bleiben beim Thema Fußball und wir bleiben auch noch beim Deadline Day. Werder Bremen. Jo. Deadline Day, das ist eine ganz besondere Beziehung, denn die besonders schlechten Transfers der letzten Jahre von Werder. Also es gibt kaum gute, es gibt aber besonders schlechte Transfers. Nur um einen zu nennen, Michi Lang. Ne, da wird es bei einigen Werder-Fans jetzt schon.
Wer ist das?
Ja, Michael Lang hat man, ich glaube, damals 19-20 am Deadline Day verpflichtet, weil die komplette Verteidigung verletzt war und den hat man ausgeliehen mit einer Kaufoption aus Gladbach und ja, im ersten Spiel gegen Augsburg, da war ich sogar im Stadion, da hat er noch relativ gut gespielt und dann das Highlight war die Arbeitsverweigerung gegen Bayern München. Da hat Werder 1-0 geführt in der ersten Halbzeit bis zur 41. Minute, dann verletzt sich Gebre Selassie, muss runter, Lang kommt rein und Werder kassiert noch vor Halbzeitpfiff. Wohlbemerkt, er ist in der 42. reingekommen beim Stand von 1-0 für Werder und Werder kassiert bis zum Halbzeitpfiff noch 3 Tore. Er war nicht ganz unbeteiligt. So, Michi Lang ist ein ganz besonderes Juwel der Werder-Historie, der Werder-Transfer-Historie am Deadline-Day. Und Deadline-Day-Frankie, wie ihn dann die Werder-Fans auch mal liebevoll nennen können, hat auch jetzt wieder zugeschlagen. Und ja, vorm Deadline-Day kamen ja dann schon Marvin Ducksch und Roger Assali. Ducksch für bisschen überteuerte 3,5 Millionen und Roger Assali dann von Dijon per Laie, wohl auch mit einer Kaufoption, man weiß es nicht ganz genau. Ja, beide auch gegen Rostock schon gespielt, beide in ihrer Möglichkeit brilliert, kamen jetzt dann aus Leverkusen und das haben die Spatzen schon irgendwie von sämtlichen Dächern gezwitschert, bei mir zumindest. Es war ja bekannt, dass Mitchell Weiser aus Leverkusen weg möchte und er wechselte und wechselte nicht. Und es gab sogar tatsächlich Leute bei Twitter, die Werder-Fan sind und Mitchell Weiser-Fan sind. Dass es das gibt, weil, wusste ich bis dato auch nicht. Aber die haben sich dann doch stark dafür ausgesprochen, dass Mitchell Weiser dann nach Bremen wechseln sollte. Und Werder hat wohl auch erst am Deadline-Day das erste Mal Kontakt mit Mitchell Weiser aufgenommen. Und wenn man sich dann die Pressekonferenz sich so anhört oder angeguckt hat, in der er vorgestellt worden ist, ich bin jetzt nicht der Mitchell Weiser-Fan, aber da tut er mir schon leid. Also wenn er dann da sitzt und ich meine, er konnte selber drüber lachen, und sagt, keiner wollte mich und ich habe mich damit abgefunden, schon nicht mehr zu wechseln. Und um 15 Uhr oder 14 Uhr sagte er dann, oder am Vormittag sagte er, kam dann das erste Mal auf, dass er noch wechseln könnte. Hat er auch nicht großartig drüber nachgedacht. Er verzichtet sogar auf Gehalt, damit er einfach spielen kann. Da sieht man, dass ihm das einfach wichtig ist, dass er spielt. Und dass ihm Geld dann auch gar nicht so wichtig ist, macht ihn schon wieder sympathisch. Am meisten an ihm sympathisch ist tatsächlich sein serbischer 80er-Jahre-Schnörres, den er hat. Das ist ein Highlight, das musst du dir echt mal angucken. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Nee.
Ja, nee. Musst du dir echt mal angucken. Das ist.
Aber ich kann dir grundsätzlichen Eindruck gleich noch über ihn schildern, den ich immer so über die Jahre schon hatte.
Ja, das können wir gleich gerne machen. Und ja, nee, der ist jetzt halt da, ausgeliehen. Wie gesagt, Leverkusen zahlt kein Gehalt mehr von ihm. Werder zahlt anteilhaft von dem, was er in Leverkusen hätte verdienen können, einen prozentuellen Anteil. Also er verzichtet regelrecht wirklich auf gutes Geld, einfach nur damit er spielen kann. Ich bin gespannt, vielleicht spielt er heute schon von Anfang an. Würde mich für ihn freuen. Und ja, ansonsten ist Assali gekommen aus Dijon. Mai hat man von Bayern München ausgeliehen. Anthony Jung kam ablösefrei aus Brøndby. Rapp hat man für 200.000 von Union Berlin losgeeist. Kyuhyun Park, Linksverteidiger, hat man von Ulsan für 250.000 geholt und halt Marvin Ducksch für 3,5. Dazu hat man dann Abdenigo Nankishi hochgezogen. Und ja, ansonsten stand ja die Transferphase bei Werder unter dem Stern, wir müssen eine Ablöse generieren. Das hat man auch gut geschafft. Man hat knapp 34 Millionen eingenommen und gerade mal 4 Millionen ausgegeben. Mhm. Also das ist schon sehr solide. Es sind natürlich einige Spieler weit unter Marktwert verkauft worden. Wenn ich so mir Kevin Möwald angucke, Johannes Eggestein, Maxi Eggestein, Ludwig Augustinsson ist auch für weitaus weniger gewechselt. Dafür hat man Sargent über den Marktwert verkauft und Milot Rashica auch. Summa summarum kann man eigentlich nicht unzufrieden sein mit der Transferphase bei Werder. Was halt so für Unruhe gesorgt hat, ist, dass die Neuzugänge, die wichtigen Neuzugänge, so für die Außen, für den Sturm, den Sechser hat man wieder nicht geholt. Man meint jetzt, dass man ausreichend bzw. gut genug besetzt ist mit Gruev, Groß und Bomb auf der Sechs. Und Nikolai Rapp, für die zweite Liga mag das auch ja jetzt sein, aber wenn du die Ambition hast, wirklich aufzusteigen, dann musst du auch da erstklassig besetzt sein. Ja, das ist so der kleine Wermutstropfen. Aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen kann man eigentlich nicht großartig unzufrieden sein. Vielleicht wären diese letzten drei finalen Transfers, Weiser, Assalé und Dutsch, wenn die früher hätten eingetütet werden können, ich glaube, dann wäre auch weniger Unruhe bei Werder gewesen. Aber ja, ich bin nach der Transferphase jetzt relativ positiv gestimmt. Wir haben eine angenehme Kaderstruktur. Man hat von ich glaube, den 32-jährigen Toprak und Groß hat man schön, also gut erfahrene Spieler dabei. Man hat auch Junge dabei, wie Nankishi, die man jetzt aus der Jugend hochgezogen hat. Ein Schönfelder wird auch öfter mal eingesetzt. Was mich überrascht, ist Niklas Schmidt. Den hat man ja relativ früh schon angezählt und gesagt, den setzen wir vor die Tür. Und der hat jetzt auch die ersten Spiele alle von Anfang an gemacht, hat auch gescored, Tore geschossen, wie auch vorbereitet und sorgt halt auch für Standardgefahr bei Werder. Er hat ein feines Füßchen. Ich hoffe, dass man jetzt zügig mit ihm verlängert tatsächlich und dass der lang bei Werder bleiben kann. Ich glaube, mit dem könnte man noch den ein oder anderen Spaß tatsächlich haben diese Saison. Pavlenka ist geblieben, das ist, glaube ich, so das eins der größten Wunder von der Weser, die man tatsächlich da so titulieren kann. Friedl ist auch noch geblieben, da gab es ja dann auch noch vor dem Rostock-Spiel so Aufregung, will ich auch gar nicht großartig thematisieren. Ich glaube, da ist alles schon zugesagt worden. Soll er sich jetzt halt für Werder wieder voll reinbeißen? Pavlenka Zetterer, da habe ich schon wieder eine andere Meinung zu. Ich finde, Zetterer ist im Spielaufbau und fußballerisch der bessere Spieler, nicht der bessere Torhüter. Das ist eindeutig Pavlenka auf der Linie. Aber ich würde das Wagnis einfach gehen, oder ich wäre das Wagnis gegangen und wäre mit Zetterer als klare Nummer 1 in die Saison gegangen, hätte Pavlenka noch versucht, zu Geld zu machen. So ist Pavlenka jetzt da, darüber beschweren ist schon auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin auch froh, dass er bleibt. Ich hoffe, dass er auch den Vertrag verlängert und nicht für nichts wechselt nach der Saison. Das wäre auch schade. So ein paar Millionchen will man doch noch für den haben. Sollte Werder nicht aufsteigen. Und wenn Werder aufsteigen sollte, dann hat man einen grundsoliden Torhüter. Ja, wie schon gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe, dass die Mannschaft sich jetzt zusammenfindet und dass man schön attraktiven und erfolgreichen Fußball mit diesem Kader spielen kann. Das ist mein Fazit.
Ja.
Und du bist noch wach?
Ja, ich habe mir das alles angehört, ja. hört sich etwas positiver an.
Ja, ja, als bei uns. Also, das ist, man hat einen guten Kader. Ich glaube, es ist der wertvollste Kader auch in der zweiten Liga jetzt.
Ja, da ist ja
Platz 1. Muss man unter Beweis stellen.
Platz 1 jetzt Pflicht.
So gesehen, ja. Du wolltest noch was zu Mitchell Weiser sagen.
Ach so. Ja, der hat für mich so ein bisschen, ich kann den fußballerisch gar nicht so groß bewerten, aber immer wenn ich ihn so gesehen habe, so auch von seiner, ich meine, das ist überhaupt nicht böse, aber so von seiner Attitüde, von seiner Haltung auf dem Platz, wie er sich so gibt, wirkt er immer so ein bisschen wie so ein Pechmariechen. So, weißt du, ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll, aber irgendwie so dieser letzte Biss oder so, das sehe ich bei dem irgendwie nie so richtig. Ich finde, der wirkt immer sehr zurückhaltend oder weiß ich auch nicht. Irgendwie, das ist für mich so ein bisschen so der Inbegriff des Spielers, so der, ich weiß nicht, ob der wirklich die Mentalität hat,
zweite Liga zu spielen.
Um einen Ruder rumzureißen, um zweite Liga irgendwie so, wo es ja wirklich da voll drauf ankommt. Also der wirkt immer so, ja, ich will jetzt die Wörter nicht nennen, so, dann kommt ein Shitstorm, weißt du, aber irgendwie, weiß ich nicht, fand ich immer ein bisschen.
Ja, so der letzte Biss fehlt und
Ja. Es ist kein Mario Basler.
Ja.
Nur mal was ganz
anderes. Aber auch nur Mario Basler ist Mario Basler.
Ja, ja, ja. Ich wollte auch nur irgendwie was, den Kontrast so, so krass wie möglich gerade darstellen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Genau. Ja.
Ja.
Was haben wir noch auf der Pipeline?
Wollen wir uns noch mal kurz über die Länderspielpause aufregen?
Ja, scheiße. Wobei, ich muss ja tatsächlich mal sagen, ich habe sogar das Spiel gegen Liechtenstein habe ich nicht gesehen. Ich habe nur dann irgendwann, nach 30 Minuten kam dann irgendwie über WhatsApp so, sag mal, guckst du dir das auch an? Ich so, nee. Ich so, wie steht's denn? Ja, nach 30 Minuten noch 0-0 gegen Liechtenstein. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja eigentlich alles beim Alten. Und offensichtlich war es wohl auch die mit Abstand schlechteste Partie. Auch ein Hansi Flick braucht wahrscheinlich eine gewisse Eingewöhnungszeit, aber hat es ja dann danach in den anderen beiden Partien ganz gut hingekriegt und das gibt ja zumindest Hoffnung, dass es mit der Nationalmannschaft vielleicht ein bisschen bergauf geht. Allerdings diese Pause nervt trotzdem, also das ist
ja
einfach nur nervig. Also mich kicken weder Freundschafts- noch Qualifikationsspiele irgendwie nur noch. Also wenn sie nur noch Turniere machen würden nach irgendeinem Ranglistenverfahren, dann könnte ich da wunderbar mit leben. Also das würde mir reichen.
Ja, sehe ich auch so. Also diese Pause, man ist jetzt so gerade drin. Gerade als Zweitliga-Fan ist es jetzt, also als Fan eines Vereins, der in der zweiten Liga ist. Ich bin jetzt nicht Fan von der zweiten Liga.
Die ist aber doch viel besser. Die ist aber viel besser.
Ja, ist die beste zweite Liga aller Zeiten und genau. Das ist jetzt so attraktiv. Und ja. Nein, also wir haben jetzt halt schon 5 Wochen Fußball gehabt, Bremer und Hamburger und wie auch immer. Und du bist da jetzt so richtig schön drin, hast dich wieder dran gewöhnt. Jede Woche halt dein Fußball, der dich wirklich zu 150% interessiert oder 200% interessiert. So, dieser deutsche Nationalmannschaftsfußball, der juckt mich halt relativ wenig. Ich habe halt auch Liechtenstein angemacht, tatsächlich. Auch, ich glaube, ab Minute 2 habe ich zugeguckt. Und ich bin ehrlich, ich habe, glaube ich, nach der Halbzeit habe ich verzichtet, da wieder einzuschalten. Weil, also man hatte dann die Hoffnung, wenigstens ein paar Tore zu sehen. Und das war ja dann einfach irgendwann nur noch peinlich. Also das war ja nicht peinlich, weil Liechtenstein Deutschland dominiert hat, sondern weil Deutschland es einfach nicht geschissen bekommen hat, das Ding in den Maschen reinzukloppen.
Wobei man dazu eins sagen muss. Ich glaube auch, das kannst du auch nicht mehr so eine Partie gegen San Marino oder Liechtenstein oder so mit so vor 20, 30 Jahren vergleichen. Da war das ganz klar, das wird ein 8-0, weißt du. Das ist auch, selbst diese ganz kleinen Teams professionalisieren sich alle viel mehr. Das ist im Prinzip so wie DFB-Pokal erste Runde, so diese Partien. Das ist, glaube ich, auch, da muss man auch so ein bisschen, glaube ich, umdenken. Klar, man muss davon ausgehen, dass Deutschland irgendwie gewinnt und so, aber dass man davon ausgeht, dass sie die jetzt wegballern mit 10-0, also das ist irgendwie auch vorbei. Und ich finde, ich finde einen Respekt gegenüber diesen Mannschaften, die sich alle, auch wenn sie noch so klein sind, die Länder, also unheimlich reinhängen und da irgendwie was reißen wollen. Und das auch geschafft haben, dass so dieser Abstand nicht mehr so groß ist wie früher. Und das merkst du ja auf allen Ebenen. Du guckst dir die zweite Liga an, die dritte Liga oder Regionalliga. Es ist alles irgendwo schon sehr viel ambitionierter als früher so. Ne? Das Abstände sind nicht mehr da. Da muss man wahrscheinlich auch mal umdenken. Aber natürlich muss Deutschland so eine Partie da irgendwie auch anders oder da mal ein bisschen effektiver am Ende dann bespielen. Aber gut, das wollte ich nur mal eben sagen.
Ja, also man merkt schon, dass alles so ein bisschen näher oder enger zusammenrückt. Ja. Ne? Also man merkt schon, dass dieser mein Gut, ist auch ein bisschen ambivalent. Wir haben jetzt gerade eben darüber gesprochen, dass Werder Ingolstadt weghauen muss, weil Ingolstadt ist der Zweitliga- oder Drittliga-Aufsteiger.
Müssen sie auch. Deutschland muss auch Liechtenstein weg, aber nicht weghauen mit 10-0 oder so.
Nein.
Aber mindestens
so ein 4-5-0, damit rechnest du schon. Also.
Aber ich sag mal so, was will man am Ende? Willst jetzt, klar, es war ein beschissenes Spiel, aber du hast 2-0 gewonnen. So. Ja. Und am Ende hat er dann 12-0 Tore in 3 Partien, glaube ich, gehabt und 9 Punkte. Also was willst du mehr? Also kannst du dich jetzt drüber aufregen? Das war unter den Möglichkeiten, klar, aber am Ende ist es doch immer so, am Ende Punkte, Tore, danke, tschüss. So, genau. Zu null gespielt, fertig, aus. Was willst du jetzt noch machen? So, das. Klar, wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst, dann wird's besser. Und das hat er dann ja in den anderen beiden Partien geschafft. Insofern, vielleicht geht's mit dem deutschen Fußball dann doch mal wieder bergauf.
Hoffen wir's doch. Ja, was wollen wir noch thematisieren?
Ja, ja, die Pokal, zweite Runde. Wir sind ja noch dabei.
Juck mich nicht.
Hallo? Abendspiel 2045 beim Club. Ich möchte gerne weiterkommen.
Ja, weiß nicht. Das,
mit eng, ja, natürlich, klar.
Wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall.
Ja, aber es hätte natürlich auch wesentlich schlimmer kommen können.
Ja, keine Frage.
Sag mal so BVB, Bayern oder St. Pauli. Der Kelch ist an uns vorüber.
Ah, dann kommt halt St. Pauli in der nächsten Runde.
Ja.
Oder im Finale, das wäre doch auch was.
Im Finale, ja, da können wir uns dann schon wieder blamieren. Dann
ja, ist ja, eben.
Ist ja alles gut. Aber blamieren kann man sich gar nicht mehr, weil St. Pauli ist für mich inzwischen Aufstiegsfavorit. Die machen einen soliden Job und ich würde mich nicht wundern, wenn die am Ende, also insofern, ja.
Ja, gut, hinten kackt die Ente. Noch einen kurzen Satz zur Mitgliederversammlung von Werder Bremen. Bode ist endlich weg. Eine Tante, Frau Hiller, hat es reingeschafft, gewählt zu werden. Da gab es einen kleinen Shitstorm auf Twitter, weil ich weiß gar nicht, wer das, ich glaube, die Deichstube war das. Die hat sie zitiert mit einem ziemlich ungünstigen Zitat. Ganz genau wiedergeben kann ich es nicht. Im Großen und Ganzen war die Aussage ihres Spruches: eigentlich habe ich keine Ahnung von Fußball, aber ich möchte, dass es Werder gut geht. Tut schon weh. Ist aber auch ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen und. Da werden wir die großen Auswirkungen erst in den nächsten Wochen, Monaten dieser Wahl, denke ich mal, wahrnehmen. Und auch da heißt es abwarten und Tee trinken. Ansonsten, die Versammlung war wohl sehr, sehr lang. Es gab wohl einige Beschwerden über Twitter, dass es nichts Kostenloses zu trinken gab. Man hat, glaube ich, über 9 Stunden die Sitzung.
Ja.
Und ich bin gespannt, was aus dieser langen Sitzung tatsächlich noch draus wird.
Ja. Twitter und Wahl ist übrigens gutes Stichwort, weil das meide ich im Moment tatsächlich. Das muss ich mal vielleicht sagen, falls sich jemand wundert, dass von mir oder von Allianz Brisanz auf Twitter wenig kommt im Moment. Also für mich ist das im Moment ein Politikzirkus da und ich halte mich da raus.
Ja.
Also ich sehe teilweise Podcasts, die politische Statements liken. Da denke ich, ja, als Einzelperson ist das ja okay, aber ich weiß nicht, wir reden hier über Fußball, alles andere kann jeder für sich machen, wie er will, aber das ist ja völlig politisiert und da bin ich raus. Da bin ich wirklich raus.
Das Wichtigste ist, dass man wählen geht.
Wählen gehen, ja, jeder soll seine Meinung haben.
Ne?
Und, das war ich. Und sie sollte nicht extrem sein, möglichst. Und
macht das, was ihr für richtig haltet.
So sieht das aus. Und ich habe tatsächlich am 6. September, das ist 5 Tage her, eine Frage verpasst.
Schäm dich.
Von Shoshi at Fischkopf. Der hat nämlich, ich lese das mal vor, vielleicht du könntest das besser beantworten, weil du bist ja hier der Taktikexperte.
Okay.
Bolt sieht zwischen den Trainern Dieter Hecking, Daniel Thun und Tim Walter nicht viele philosophische Unterschiede. Lediglich die Anlage der Spieleröffnung sei bei Walter mutiger als bei Thun. Wir haben dazu weiterhin viel Ballbesitz und wollen viel mit dem Ball arbeiten. Jetzt arbeiten wir sogar noch aggressiver im Pressing. Also auf Deutsch gesagt, gibt es zwischen Hecking, Thun und Walter nur geringe Unterschiede? Ich sehe das ein bisschen.
Also ich denke, dass der Walter-Fußball sich deutlich von Thun und Hecking absetzt.
Ja.
Gerade weil man halt schon früh ins Pressing geht, gerade weil man was mit dem Ball machen möchte. Da kann ich eine Philosophie draus erkennen. Wenn ich ehrlich bin, bei Hecking und bei Thun konnte ich nicht viel Philosophie tatsächlich erkennen. Also, weiß nicht.
Ja, also ich fand Tune war etwas flexibler. Der hat ja, ich kann mich erinnern, teilweise innerhalb einer Partie, das kann ich mich noch dran erinnern, ich weiß nicht mehr das Spiel, hat er in der Halbzeit wirklich taktisch gesehen, was falsch ist und das umgestellt und dann auf einmal lief es. Und das hatte er drauf, aber das hat er auch nur eine Halbserie drauf. Dann war er auch so, dass das sehr eingefahren war. Und bei Hacking, finde ich, ist es grundsätzlich sehr eingefahren. Es ist grundsätzlich sehr konservativ. Der hat wenig da geändert und der hat da so seinen Striemel und den hat er bis zum Ende durchgezogen. Kann mich auch daran erinnern, auch als es dann am Ende überhaupt nicht mehr lief, hat er seinen Striemel weiter so durchgezogen. Also diese Unterschiede sehe ich schon und was soll ich da sonst so sagen? Das ist eine Aussage von Jonas Bolt. Jeder darf sagen, was er will.
So. Dabei bleiben wir.
Ich merke gerade, mein Mikro oder mein Kabel war heute ein bisschen komisch. Das heißt, also, für etwaige Rauschzustände, also ich meinte klangliche Rauschzustände, die anderen, die kommen ja von selbst am Wochenende, aber bitte ich doch Entschuldigung, aber ich hoffe, man hat uns verstanden.
Ja, doch, also ich habe dich immer verstehen können. Ich glaube, das wird sich auch nicht großartig anders anhören, wenn du dir das gleich selber nochmal anhörst, weil du wirst es ja noch schneiden müssen.
Oh ja, ich freue mich.
Ja, da haben wir es schon geschafft, wa? Heute mal wieder eine etwas längere Folge.
Ja, schön. Dann freuen wir uns auf Fußball. Und dann, wir haben da was vor, vielleicht nächste Woche. Reden wir noch drüber.
Ja, es kann sein, dass ich im Stadion bin.
Dann machen wir eine Live-Schalte.
Dann wird's irgendwie sowas können wir ja machen.
Facebook-Live-Video oder so, sowas, was wir dann.
Instagram, Twitter-Live, irgendwie sowas lässt sich da bestimmt auch machen. Sollte ich nicht im Stadion sein, dann wird es auf jeden Fall Programm geben. Wenn ihr für das Derby irgendwelche Wünsche habt,
Fragen
oder gerne auch eben durchgeben. Vielleicht habt ihr ja noch eine bessere Idee als das, was uns vorschwebt. Und wenn es sich dann auch ermöglichen lässt, dann kann man da ja sogar drüber schnacken.
Das ist Telefon.
Siehst du, nochmal eben Eigenwerbung gemacht, ne? Für massive Mensch.
Genau, das lasse ich auch drin. Eiskalt.
So, gut Kick heute Abend für den HSV. Ich bereite mich jetzt vor. Ich werde mal den Werder-Schal wieder entstauben und mal gucken, ob ich noch ein sauberes Trikot von Werder habe. Und wo die Weser einen grünen oder einen großen Bogen macht, gleich erstmal lauthals singen, damit die Nachbarn wach werden.
Viel Spaß, ich möchte es nicht hören.
Harry, fahr das Band ab.
Jo.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.